Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Enne Seidel, guten Abend. Feuer, Hochwasser, Kriege. All das sind reale Gefahren für Kulturschätze. Der Krieg in der Ukraine, das Feuer in der alten Börse in Kopenhagen oder auch die Flutkatastrophe im Ahrtal sind nur einige Beispiele dafür. Wie können Kulturgüter in Kriegs- und Katastrophenfällen besser geschützt werden? Darüber sollte sich auch die Bundeswehr mehr Gedanken machen, fordern jetzt mehrere Offiziere. Sie wünschen sich eine Sondereinheit bei der Bundeswehr für den Kulturgutschutz. Mehr dazu gleich hier in Kultur heute. Zuerst aber nach Russland. Dort gab es offenbar eine Razzia in einem Museum vor ein paar Tagen schon. Es geht um das Museum Garage in Moskau, ein privates Museum für zeitgenössische Kunst. Bewaffnete Beamte und Mitarbeitende des russischen Inlandsgeheimdienstes haben das Museum durchsucht, heißt es. Frage an unseren Russland-Korrespondenten Florian Kellermann. Was können Sie uns sagen über den Hintergrund dieser Razzia?
Ja, die hat einige Stunden gedauert. Das war eine regelrechte Durchsuchung. Eine erhebliche Zahl von Mitarbeitenden des Geheimdienstes war beteiligt. Von 15 bis 20 ist die Rede. Waren auch zwei Gebäude betroffen, darunter das Gebäude, in dem sich das Archiv des Museums befindet. Erst später kam dann die Erklärung, es seien Ermittlungen im Rahmen der Ermittlungen gewesen gegen einen gewissen Piotr Versilov. Der ist verbunden mit der Popband Pussy Riot. Er ist im vergangenen November schon zu über 8 Jahren Gefängnis verurteilt worden, in Abwesenheit wegen der Verbreitung von Falschinformationen über die russische Armee. Aber es läuft eben ein weiteres Verfahren, weil er in einem Interview gesagt hat, dass er sich in der Ukraine befindet und dort in der ukrainischen Armee kämpft, im ukrainischen Verteidigungskampf gegen Russland.
Es ist nicht die erste Hausdurchsuchung im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen Piotr Versilov. Es gab auch schon im März einige Hausdurchsuchungen bei Künstlerinnen und Künstlern. Was ist das Ziel? Geht es um Einschüchterung?
Ja, ich denke schon. Wie gesagt, Versilov ist derzeit nicht greifbar. Das heißt, so ein Prozess in Abwesenheit hat eigentlich nur beschränkte Wirkung. Insofern gehe ich schon davon aus, dass die Staatsmacht hier das als Gelegenheit nutzt, das Künstlermilieu einzuschüchtern, aber auch zu durchleuchten. Und nicht ganz unrecht geht man davon aus, dass es dort viele Gegner des russischen Angriffskriegs in der Ukraine gibt, auch im Museum Garage. Das hat ja zum Beispiel, dieses Museum zum Beispiel, seinen Ausstellungsbetrieb im Februar 2022, also mit dem groß angelegten russischen Angriff, eingestellt. Das kann man als stummen Protest werden. Weiter ging dann nur die übrige Tätigkeit des Museums, zum Beispiel die Bildungsprogramme. Aber wie gesagt, Ausstellungen gibt es dort seitdem nicht mehr.
Gegründet wurde das Museum Garage allerdings von einem in der Kunstszene durchaus bekannten Oligarchen und Kunstsammler, nämlich von Roman Abramowitsch und seiner damaligen Partnerin. Abramowitsch aber gilt jetzt nicht unbedingt als Putin-Kritiker. Wie lässt sich das erklären, dass sein Museum jetzt ins Visier des russischen Geheimdienstes gerät?
Ja, dass das Ganze gegen Abramowitsch gerichtet ist, war die erste Annahme von Kommentatorinnen und Kommentatoren. Denn im März hat es bereits einen Skandal um ein ebenfalls mit ihm verbundenes Projekt gegeben, eine Kunstgalerie in St. Petersburg, Novaya Galandia auf Deutsch Neuholland. Da musste die Direktorin ihren Hut nehmen, nachdem ihr Mann kremlkritische Bemerkungen in einem sozialen Netzwerk gemacht hat. Insofern wird das schon in Russland in der Szene auch als Signal gegen Abramowitsch gewertet. Niemand ist unantastbar, und das gilt eben auch für solche eigentlich kremltreuen Oligarchen, die aber, wie man wohl bei Abramowitsch annehmen darf und wie bei vielen es wohl der Fall ist, die nicht zu den glühenden Unterstützern des Kriegs in der Ukraine gehören und eben potenziell deswegen auch sich kritisch äußern oder sogar etwas dagegen unternehmen könnten.
Was also bedeutet diese erneute Hausdurchsuchung insgesamt für die russische Kunst- und Kulturszene?
Ja, ich denke, der Kreml will auch in diesem Bereich Kontrolle, denn die ideologische Unterfütterung des Kriegs ist für ihn wichtig. Die nationalpatriotische Bildung, da gibt es auch in der Schule ein neues Schulfach dafür, diese militaristische Ausrichtung der Gesellschaft, auch die homosexuellenfeindliche Propaganda. Ich denke, danach hat man auch explizit gesucht nach Anhaltspunkten dafür, zum Beispiel im Archiv von Garage. Und bei dieser ideologischen Unterfütterung spielt die Kunst ihnen dann eben auch eine Rolle. Es gibt ja auch ein explizit staatlich gefördertes Projekt für die Förderung bildender Kunst, ein Fonds, der heißt Fonds für die Entwicklung der zeitgenössischen Kunst. Und diese staatlich geförderte Kunst, die soll eben letztendlich die Oberhand gewinnen über die privat geförderte. Klar, sie ist leichter zu kontrollieren. Und insofern war das, denke ich mal, ein Schlag gegen diese private, unabhängige, tendenziell kremlkritische Kunst, Künstlerinnen und Künstler.
Vielen Dank, Florian Kellermann. Unser Russland-Korrespondent war das über die Razzia im Moskauer Museum Garage. Der Brand in der alten Börse in Kopenhagen vor knapp 2 Wochen hat wieder mal sehr deutlich gemacht, wie schnell Kulturgüter vernichtet werden können. Innerhalb weniger Stunden hat das Feuer große Teile des riesigen Renaissance-Baus zerstört. Auch hier in Deutschland kennen wir Katastrophen dieser Art. In der Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar sind vor 20 Jahren 50.000 Bücher verbrannt. Und auch bei der Flutkatastrophe im Ahrtal waren vor einigen Jahren Museen, Archive und Bibliotheken betroffen. In Fällen wie diesen sollte in Zukunft auch die Bundeswehr helfen, Kulturgüter zu retten. Das fordern jetzt mehrere Offiziere der Bundeswehr. Sie haben eine Initiative gestartet, die eine eigene Bundeswehreinheit für den Kulturgutschutz fordert. Warum braucht es eine solche Einheit? Das habe ich vorhin einen der Mitbegründer der Initiative gefragt, den Reserveoffizier Alexander Gatsche.
So eine Einheit braucht es primär weniger für den Katastrophenschutz wie in Ihren Beispielen, sondern vor allem im Bereich der Landesverteidigung, Bündnisverteidigung und eben auch im Auslandseinsatz. Nicht zuletzt, was wir jetzt gerade in der Ukraine auch wieder sehen im Hinblick auf Kultur und Kulturgutzerstörung, ist für uns wieder ein Weckruf gewesen zu sagen, okay, hier muss etwas passieren. Wir stehen gerade generell im Umbruch mit der Bundeswehr, wie Sie ja breit mitbekommen haben dürften. Erst heute hat wieder Frau Innenministerin Faeser gefordert, mehr Geld in die Zivilverteidigung zu stecken. Und dieses Thema Zivilverteidigung, wozu eben auch der Kulturgutschutz gehört, ist enorm eminent, auch im Falle eines bewaffneten Konfliktes.
Das heißt, wir sprechen hier vom Kriegsfall in Deutschland?
Wir sprechen hier generell um den Schutz unseres Kulturguts in jeder Situation. Und wir haben es ja bereits in den letzten Jahren immer wieder gesehen, dass wir ja auch auf Amtshilfegesuch von Bundeswehrseite unterstützen konnten. Und hier muss man einfach auch unterscheiden, wenn so etwas kommt und die Kapazitäten sind da, dann werden sie natürlich auch zur Verfügung gestellt. Aber primär geht es hier wirklich um das Thema Kriegstüchtigkeit, wie auch zurzeit von unserem Bundesverteidigungsminister immer wieder so formuliert. Auch Kulturgutschutz gehört zu Kriegstüchtigkeit.
Wie ist die Bundeswehr denn aktuell aufgestellt in Sachen Kulturgutschutz? Könnte sie überhaupt irgendetwas bewirken im Falle eines Krieges, wenn Kulturgüter dann konkret in Sicherheit gebracht werden müssten?
Uns kann hier definitiv unsere Bündnispartner ein Vorbild sein. Wir sind zurzeit vor allem im Bereich der interkulturellen Einsatzberatung und der zivil-militärischen Zusammenarbeit grundsätzlich bereit, auch hier Arbeit, also gute Arbeit zu leisten. Nur existieren diese Strukturen, diese Verbindungsstrukturen, wie sie von der Haager Konvention zum Schutz von Kulturgütern in bewaffneten Konflikten fordert. Diese Strukturen existieren so nicht. Zum Beispiel Großbritannien hat eine eigene Kulturgutschutzeinheit. In Italien ist es so, dass sie sogar von einem General geführt im Innen- und Ausland aktiv ist und sich eben dieses Thema annimmt. Und primär ist dieser Vorschlag, von dem wir hier sprechen und den wir eingereicht haben, vor allem deswegen wichtig, weil er die Truppe im Falle eines Falles vor allem auf operativer und taktischer Ebene entlasten soll. Und trotzdem gewährleistet ist, dass möglichst viel Kulturgut im Rahmen eines Ernstfalles auch tatsächlich gesichert und evakuiert werden kann. Hier ist es vor allem wichtig, sich mit den zivilen Strukturen, eben Thema zivile Verteidigung, Konzeption zivile Verteidigung, zu vernetzen und mit den zivilen Institutionen zusammenzuarbeiten. Und das ist es, was wir brauchen. Leute, die sich mit Kulturgut auskennen in der Truppe und die Truppe selbst, die kooperations- und handlungsfähig ist mit den zivilen Institutionen im Bereich des Kulturguterhaltes.
Wenn Sie jetzt von zivilen Institutionen sprechen, dann meinen Sie Museen? Also es sollte zusammengearbeitet werden, zum Beispiel mit Restauratorinnen und Restauratoren und anderen Fachleuten, verstehe ich Sie richtig?
Primär geht es natürlich darum, dass wir die unterschiedlichen Kulturgutinstitutionen hier mit ins Boot holen müssen. Das sind natürlich auch die lokalen Museen, größere Museumskomplexe, aber eben auch Bibliotheken und Archive, die werden gerne vergessen. Das ist auch sehr eminentes Kulturgut, welches es zu schützen gilt. Und hier natürlich auch das Fachpersonal, welches den Umgang mit Kulturgut pflegt und auch gewohnt ist, eben in Weiterbildungsveranstaltungen und eben tatsächlich in bestimmte Verwendungsbereiche in die Truppe zu holen, damit diese Arbeit abgenommen und auch mitgedacht werden kann. Auch wenn es vielleicht nicht primär ist, aber es ist eine Teilmenge der friedenserhaltenden Maßnahmen, Kulturgut zu schützen. Denn das geht uns wirklich alle an.
Woran würden Sie sagen, liegt es denn, dass die Bundeswehr aktuell vergleichsweise schlecht aufgestellt ist in Sachen Kulturgutschutz, also im Vergleich zu den anderen Ländern, die Sie vorhin erwähnt haben?
Die Deutschen sind sehr bürokratisch. Deswegen ist unser Weg mit diesem Vorschlag im Rahmen eines kontinuierlichen Verbesserungsvorschlages tatsächlich auch ebenfalls sehr bürokratisch. Deutscher geht's nicht. Das heißt, die Bundeswehr hat tatsächlich immer gesagt, also wir machen das, was im Völkerrecht drinsteht, aber das auf dem niedrigsten Level, was irgendwie geht. Bislang war das Thema Kulturgutschutz und Haager Konvention, was ja auch die völkerrechtliche Grundlage bildet, eher so interpretiert worden, dass es rein aus der Rechtsberatung heraus bedient wird. Aber eben diese Integration von Fachpersonen oder Schaffung von Dienststellen, die dann eben auch mit den zivilen Behörden zusammenarbeitet, hat in der Art und Weise, wie sie in anderen Nationen zurzeit schon länger stattfindet, so ist es noch nicht gegeben. In Österreich zum Beispiel haben sie in jedem Bundesland Verbindungsoffiziere, Kulturgutschutz. Sowas wäre ein Anfang.
Das sagt der Reserveoffizier Alexander Gatsche. Er und weitere Bundeswehroffiziere fordern eine eigene Bundeswehreinheit für den Kulturgutschutz. Wenn die Kulturszene junge Talente entdeckt, dann ist gerne die Rede von Shootingstars. Auf der Berlinale zum Beispiel wird jedes Jahr eine junge Schauspielerin oder ein junger Schauspieler zum European Shootingstar gekürt. Und auch das Berliner Staatsballett hat jetzt einen Shootingstar engagiert. So jedenfalls wird der spanische Choreograf Markus Morau auf der Homepage vorgestellt. Seit dieser Spielzeit ist er Hauschoreograf am Berliner Staatsballett, immerhin Deutschlands größte Ballettkompanie. Sein erstes Stück für das Berliner Staatsballett hatte am Wochenende Premiere. Unsere Tanzkritikerin Wiebke Hüster hat die Uraufführung gesehen. Ouvertüre, so heißt das Stück, zu Musik von Gustav Mahler. Frau Hüster, vielleicht vorweg erstmal ein paar Sätze zu Markus Morau, Shootingstar der aktuellen Tanzszene, so hat das Staatsballett ihn angekündigt. Zu Recht ist er einer der wichtigsten Newcomer der internationalen Tanzszene?
Ja, ich weiß nicht. Also wenn man das nachliest, was er gemacht hat, dann weiß man, dass er seit 20 Jahren eigentlich unterwegs ist in der Theaterwelt. Er hat mit dem Künstlerkollektiv La Veronale gearbeitet und davon weiß ich, dass sie sehr Bühnenbild, sehr visuell orientiert arbeiten und das ist sozusagen, vielleicht kann man sagen, um einen erweiterten Choreografiebegriff geht, der sich jetzt weniger auf eine tänzerische Handschrift konzentriert, als vielmehr viele verschiedene Bühnenelemente, Theaterelemente räumlich, zeitlich, dynamisch in Bewegung versetzt.
Mhm. Er war selber auch nie Tänzer, richtig? Was ja eher ungewöhnlich ist für Choreografen.
Ja, das ist wirklich sehr ungewöhnlich. Aber natürlich sind heutzutage die Tänzer ja auch ganz eigene Choreografen, die mit vielen Choreografen in der Zusammenarbeit selbst das entwickeln, was sie dann präsentieren. Und das hilft ihm natürlich. Also diese Generation von Tänzern, die jetzt sich entwickelt hat, die ist sozusagen gut vorbereitet auf so jemand, der mit intellektuellen Ideen in den Ballettsaal kommt und sagt, was können wir daraus machen?
Okay, dann wollen wir jetzt hören, was genau er gemacht hat aus der Musik von Gustav Mahler. Drei Sätze aus Mahlers 5. Sinfonie hat sich Markus Morau ausgesucht für sein Stück. Was für eine Art von Choreografie hat er sich zu dieser Musik überlegt?
Genau, wie ich sagte, das ist eigentlich ein tanzendes Bühnenbild. Also er hat die Bühne der Staatsoper dann im Mittelteil wirklich vollgestellt mit schwarzen, glänzenden, riesengroßen, sehr hohen Säulen, zwischen denen die Tänzer sich rennend bewegen, hinter denen sie sich verstecken, hinter denen sie auch quasi miteinander Haschmich spielen. Aber es fängt alles ganz düster an, nämlich zum Trauermarsch legt er einfach eine dieser Säulen erstmal quer über die Bühne und darauf liegen die Tänzer nur mit hautfarbener Unterwäsche bekleidet, liegen so fast wie Tote über dieser Säule. Man hat auch den Eindruck, das ist vielleicht eine Maschine, eine Walze, die sozusagen dieses Menschenmaterial auswalzt, ausbreitet auf dieser Bühne. Es ist sehr unheimlich am Anfang, aber er macht nichts draus. Es geht nicht weiter. Im nächsten Satz haben wir dann Folklore-Kostüme, lilane Plissi-Röcke mit grünen Oberteilen, Männer wie Frauen, so gleich gekleidet, bis dann so fast musicalhaft so eine Gegentruppe von hipstermäßigen blau-weiße Jacken und rosa Hemden und Hosen gekleidete Leute dagegen drehen. Also man hat das Gefühl, es ist ein ständiges Zitieren aus der Tanzgeschichte. Wir sehen Béjart. Wir sehen Bauschs Blaubart, wir sehen Zitate aus Schwansee und das Ganze gipfelt dann in etwas, was ich kürzlich auf Insta wiederentdeckt habe, nämlich so eine Michael Flatley-hafte riesige Riverdance-Reihe. Das ist gerade total viral, geht das. Das finden alle toll. Da gibt es so zwei Brüder, die machen das irgendwie exemplarisch toll. So, und da habe ich mich gefragt, okay, es geht darum, was macht die junge Generation aus dem Tanz vielleicht? Aber hauptsächlich geht es darum, was ist denn der Unterschied zu TikTok? Was kann denn so eine große Bühne? Ja, die kann natürlich ein gigantisch teures, riesengroßes Bühnenbild rein und rausfahren. Und die kann Staatskapelle, denn die spielt ja diese drei Malersätze.
Jetzt wird dieses Stück von Markus Murau im Doppelpack aufgeführt mit einer weiteren Choreografie. Ein Stück der Kanadierin Crystal Pite, über das wir auch noch sprechen sollten. Das ist eine, ich glaube, man kann sagen, schon sehr etablierte Choreografin. Und ihr Stück heißt Angels Atlas. Beim Stichwort Engel, da denke ich zuerst an Religion und an Glauben. Ist das ein religiöses Stück?
Ja, unbedingt. Lassen Sie uns zuerst in die Musik reinhören, weil dann hört man das gleich, die Atmosphäre dieses Stücks. Das ist wirklich so eine Entfaltung von pseudo-religiösem Kitsch. Wir hören mal rein. Ja, zum Beginn dieses Stücks Angels Atlas, also das soll ein Bilderbuch sozusagen von Engeln hier entfalten. Da liegen all die Tänzer, das große Ensemble liegt wie eine einzige Yoga-Klasse im Shavasana auf dem Rücken über die Bühne verteilt. Und das ist wirklich auch der Ton dieses Stücks, das ist unfassbar. Es gibt als Kontrast dieses Elegischen, dieses, wo man sich immer wieder in so weiche Rückbeugen reingibt, wo alle nackte Oberkörper haben, schwarze Hosen tragen. Man fühlt sich sehr an Jerzy Kilian und die holländische Tanzschule der Moderne erinnert. Aber als Kontrast zu diesem Elegischen kommt dann das Ruckhafte, fast Marco Goeckehafte in dieses Stück hinein. Es hat für mich nicht so richtig Sinn gegeben. Das Wichtigste daran waren eigentlich die bildlichen, lichterfüllten Installationen, die aussahen wie Grashalme bewegte.
Choreografien von Crystal Pite und Markus Murau am Berliner Staatsballett gesehen von unserer Tanzkritikerin Wiebke Hüster. Vielen Dank. Und jetzt geht es hier in Kultur heute um den Aufstand der Tiere. In George Orwells Roman Animal Farm von 1945 vertreiben die Tiere die Menschen vom Hof und übernehmen die Macht. Allerdings stellt sich recht schnell raus, dass auch die Tiere nicht viel besser sind als die Menschen. Denn auch sie finden zu sehr Gefallen an der Macht. Die Schweine werden zu Gewaltherrschern und unterdrücken ihre Mittiere. Der Theaterregisseur Oliver Friljitsch hat George Orwells Klassiker Farm der Tiere jetzt am Staatstheater Stuttgart für die Bühne inszeniert. Und Cornelie Üding war für uns bei der Premiere.
Nicht Menschen, sondern Schafe, Schweine, Kühe, Hühner proben nicht nur den Aufstand, sondern führen ihn beherzt durch. Sie beseitigen ihren menschlichen Unterdrücker und übernehmen kurzerhand die Macht. Eine neue Welt scheint sich für die Tiere zu öffnen.
Ich weiß nicht, wann es zu dieser Revolution kommen wird. Aber ich weiß sicher, dass uns früher oder später Gerechtigkeit widerfahren wird.
Doch aus dem idealistischen Ansatz wird relativ schnell eine extrem dogmatische Praxis, die aus dem Motto des »Alle Tiere sind gleich« letztlich ein ernüchtertes »Aber manche sind gleicher als andere« werden lässt. Ein riskanter Grenzgang nicht nur zwischen Mensch und Tier, sondern auch zwischen harmloser Fabel und abgründiger satirischer Farce, zwischen Betulichkeit und Provokation. Ein Grenzgang, der zwar Risiken, aber auch enorme darstellerische Möglichkeiten beinhaltet. Regisseur Oliver Friljitsch kreiert nämlich Wesen, denen genau diese Janusgesichtigkeit und Ambivalenz geradezu eingeschrieben ist. Fremdartige, hybride Kunstfiguren in rosigen Gummiwülsten und auf hohen Stöckelschuhen starksen über die leere Bühne, Zwitterwesen, die menschliche und tierische Momente in verfremdeter Form zugleich aufscheinen lassen. Sie tänzeln bebend wie verschrecktes Vieh, fiepen dabei wie kleine Schweinchen, sind bei jedem scharfen Laut fluchtbereit, können aber auch wie Menschen sprechen. Allen voran der Wortführer von Rudeln und Herden, das Schwein Napoleon. Dessen wuchtige, pathetische Reden von Freiheit, Würde, Selbstbestimmung und einem Leben ohne Knechtschaft versetzen das tierische Heer der Versklavten in Bewegung und lassen sie in Marschformationen stampfend über die Bühne traben. Unterlegt von einer irrwitzig dröhnenden Mischung aus Heavy-Metal-Sound und spirituellen Erlösungsgesängen und immer dissonanter werdenden propagandistischen Kampfliedern. Unter Napoleons Doktrin wird aus Leid Unmut, aus Unmut Revolte, aus Revolte politisches Programm. Und schon hängt eine 7-Punkte-Proklamation als eine Art tierischer Menschenrechtserklärung von der Decke. Genau damit beginnt aber auch das Kontrollregime der dominanten Schweine, das die eben neu erworbene Freiheit auf die Probe stellt und natürlich um der großen Sache willen Schritt für Schritt pervertiert. Die nun von Tieren geknechteten Tiere müssen statt wie geplant eine energieerzeugende Windmühle nun eine meterhohe Lady Liberty Statue errichten, ein hohles Symbol für mehr Arbeit und immer weniger Essen. Aus der Menge der anonymen Mitläufer schälen sich allmählich einzelne, mehr oder weniger individuelle Charaktere heraus. Der muskelbepackte Boxer stellt das Ideal im Sinne des Schweineregimes dar. Ideologisch grundierte Selbstausbeutung. In seinem Fall bis zum Umfallen. Andere, wie der Esel, leisten unbeholfen herumtänzelnd zaghaften Widerstand. Die aufgeregten Hühner, die um ihre Brut, ihre Eier bangen, werden von einem hündischen Security-Trupp in Schach gehalten. Aus dem inzwischen menschlich uniformierten Revolutionär Napoleon ist ein eiskalter Tyrann und Großunternehmer geworden, ein Bürokrat der Macht, der erkennbar alle Grundsätze des Tierreichs ad absurdum führt. Den Genossen und Genossinnen wird weisgemacht, dass die Organisation der Tierkommissionen ihre Interessen berücksichtigen würde. Doch die Geduld der Tiere ist am Ende, als für Napoleon ein Denkmal installiert werden soll. Als menschlicher Generalmanager mit aufgedunsener Kapitalistenbirne. Sowohl Napoleon wie der monströse Dickkopf kommen gewaltsam zu Tode. Was aus diesem Aufstand der Unterdrückten werden wird? Wer würde nach dieser Vorgeschichte auf ein utopisches Wunder hoffen? Am Ende weht von der Decke bereits ein Banner mit deutlich neu akzentuierter Botschaft. Alle Tiere sind gleich, aber manche sind gleicher.
Die Farm der Tiere nach dem Roman von George Orwell am Staatstheater Stuttgart. Für uns berichtet hat Cornelie Üding. Das Rahmenkonzept zur Erinnerungskultur von Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat viele Kritiker, bekommt aber auch Unterstützung. Mehr dazu von Adalbert Sinjavski in den Kulturmeldungen.
Der Hamburger Historiker und Kolonialismus-Experte Jürgen Zimmerer bezeichnet die Überlegungen von Roth als großen Wurf. Gegenüber Kultur heute begründete er dies so.
Claudia Roth gelingt eigentlich die längst überfällige Modernisierung der deutschen Erinnerungskultur, indem sie wichtige gesellschaftliche Entwicklungen und Debatten der letzten Jahre aufnimmt und mit Migrationsgeschichte und Kolonialismus zwei weitere Säulen neben die NS-Gedenkstättenlandschaft und die DDR-Gedenkstättenlandschaft platziert. Und das ist absolut zukunftsweisend.
Findet Jürgen Zimmerer. Vertreter der bestehenden Gedenkstätten, die an das Unrecht in der NS-Zeit und während der DDR erinnern, sehen in Roths Papier eine Gefahr des Nebeneinanderstellens von Verbrechenskomplexen, die unterschiedlich seien. Um dies zu vermeiden, fordert Jürgen Zimmerer,
die Politik muss jetzt garantieren, dass diese alten Säulen und die neuen Säulen angemessen finanziert werden, wobei nicht die NS-Gedenkstätten das Maß sein können, weil das Menschheitsverbrechen des Holocaust aufgrund seiner Singularität auch eine bestimmte Position, herausgehobene Position hat in der deutschen Identität. Aber die Aufarbeitung des DDR-Unrechts bietet eigentlich einen guten Vergleichspunkt. Und die Politik muss jetzt eigentlich auch sagen, dass die anderen Säulen auf dieses Niveau aufwachsen. So verhindert man eben auch das Entstehen von Opferhierarchien. Und das will ja niemand.
Das Kulturstaatsministerium plant im Mai einen runden Tisch zur Ausgestaltung der Erinnerungskultur. Nachdem er sich angesichts des Hamas-Überfalls mit Israel solidarisiert hatte, wird der Leiter der Kurzfilmtage in Oberhausen, Lars-Henrik Gass, im Netz angefeindet. Die Kritiker fordern seinen Rücktritt. Die Kurzfilmtage, die an diesem Mittwoch beginnen, werden boykottiert. Doch jetzt bekommt der Festivalleiter Unterstützung. Für seine Verdienste um die deutsch-israelischen Beziehungen verleiht ihm die deutsch-israelische Gesellschaft die Ernst-Kramer-Medaille. Gass habe nach dem Terrorangriff Flagge für Menschlichkeit und gegen Judenhass gezeigt, lautet die Begründung. Frankreichs Filmstar Gérard Depardieu befindet sich nach Vorwürfen sexueller Gewalt in Polizeigewahrsam. Er solle zu zwei Fällen verhört werden, in denen Frauen ihm sexuelle Übergriffe vorwerfen, hieß es aus Ermittlerkreisen. Die beiden Frauen hatten Anfang des Jahres unabhängig voneinander Anzeige gegen ihn erstattet. Depardieu bestreitet die Vorwürfe. Präsident Emmanuel Macron hatte ihm öffentlich den Rücken gestärkt und auf die Unschuldsvermutung verwiesen. Beim Filmfestival von Cannes ist die Jury komplett. Die Schauspielerinnen Lily Gladstone und Eva Green sind als Teil des mehrköpfigen Gremiums, das in diesem Jahr die Goldene Palme entscheiden wird. Das Festival beginnt am 14. Mai.
Und das war Kultur heute mit Anne Seidel. Hier folgen die Informationen am Abend. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.